Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 7: Geschlechtsunterschiede. Psychologische Geschlechtsunterschiede sind noch immer ein stark emotional und ideologisch besetztes Thema, auch wenn die Töne in der Diskussion gegenüber den 1970er und 1980er Jahren moderater und differenzierter geworden sind. Hier geht es um eine nüchterne, wissenschaftliche Betrachtung dieser Geschlechtsunterschiede. Wie groß sind Geschlechtsunterschiede? In welchen Persönlichkeitsmerkmalen? In welchem Alter? Wie entwickeln sich diese Unterschiede und wie ist ihre Entwicklung zu erklären? Das Geschlecht ist ein biologisches Faktum. Ob jemand ein Junge oder ein Mädchen, ein Mann oder eine Frau ist, lässt sich meist sehr genau aus den äußeren Geschlechtsorganen schließen, Scheide oder Penis. Deren Vorhandensein fast perfekt mit dem chromosomalen Geschlecht XX oder XY übereinstimmt. Das Geschlecht eines Menschen ist zumindest ab der Geburt aber auch kulturell geprägt. Um das zu unterstreichen, wird im Englischen oft ein Unterschied zwischen Sex, biologisches Geschlecht, und Gender, Geschlechtsrolle, kulturell geprägtes Geschlecht gemacht. Die Geschlechtsrolle ist kognitiv repräsentiert in Form von einzelnen Geschlechtsstereotypen. Ein Beispiel: Geschlechtsstereotyp. Werden Väter und Mütter gebeten, kurz nach der Geburt die Größe ihres Neugeborenen einzuschätzen, so schätzen sie es wesentlich kleiner ein, wenn es ein Mädchen ist. Faktisch unterscheiden sich aber weibliche und männliche Neugeborene weder in ihrer durchschnittlichen Größe noch in ihrem durchschnittlichen Gewicht. Beispiel Ende. Dass Eltern die Größe ihres neugeborenen Mädchens unterschätzen, ist eine unzulässige Verallgemeinerung der Tatsache, dass erwachsene Frauen im Durchschnitt kleiner sind als erwachsene Männer. Das ist typisch für Geschlechtsstereotype. Die dort enthaltenen Meinungen über Geschlechtsunterschiede sind selten völlig falsch. Meist enthalten sie einen wahren Kern an tatsächlichen Geschlechtsunterschieden, die aber unzulässig verallgemeinert oder übertrieben wahrgenommen werden. Wie Übertreibungen tatsächlicher Geschlechtsunterschiede im Geschlechtsstereotyp aussehen, ist in Abbildung 7.1 im gedruckten Buch schematisch dargestellt. Ein psychologisches Merkmal X ist geschlechtstypisch verteilt, so dass die Mittelwerte der Verteilung sich unterscheiden. In diesem Beispiel ist der Mittelwert für die Männer höher als für die Frauen. Typischerweise überlappen sich die beiden Verteilungen erheblich. Das heißt, ein breiter Merkmalsbereich ist durch Männer und Frauen besetzt. Nur wenn die Verteilungen sich nicht überlappen würden, also in diesem Beispiel alle Männer höhere Merkmalswerte hätten als alle Frauen, wäre das Merkmal wirklich geschlechtsspezifisch. Dann könnte aus Kenntnis des Merkmals eindeutig geschlossen werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Dieser Fall ist bei psychologischen Merkmalen extrem selten. Abschnitt 7.1: Entwicklung der Unterschiede. Geschlechtsunterschiede können auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden: auf der genetischen, der hormonellen, der neuronalen und der Verhaltensebene. In den ersten drei Fällen spricht man auch vom biologischen Geschlecht, im letzteren Fall vom psychologischen Geschlecht. Geschlechtsstereotype wiederum sind Wissensbestände auf der Ebene kognitiver Repräsentation. Beziehungen zwischen diesen Ebenen werden im Verlauf der individuellen Entwicklung Schritt für Schritt aufgebaut. Abschnitt 7.1.1: Genetisches Geschlecht. Auf genetischer Ebene ist das Geschlecht des Menschen durch ein einziges Gen bestimmt, das SRY-Gen, Sex Determining Region Y, auf dem Y-Chromosom. Dieses eine Gen bestimmt das genetische Geschlecht und damit weitgehend, aber nicht ausschließlich, die weiteren biologischen Geschlechtsmerkmale. In sehr seltenen Fällen kann das SRY-Gen durch Translokation auf ein anderes Chromosom verschoben sein, zum Beispiel X-Chromosom oder Chromosom 21. Trotzdem entfaltet es auch dort seine geschlechtsdeterminierende Wirkung. Da das SRY-Gen fast ausschließlich auf dem Y-Chromosom vorkommt, ist das genetische Geschlecht auch definierbar durch das chromosomale Geschlecht, Y-Chromosom vorhanden oder nicht. Normalerweise ist ein väterliches Geschlechtschromosom X oder Y mit einem mütterlichen X-Chromosom gepaart. Ist das väterliche Geschlechtschromosom ein X-Chromosom, entsteht ein chromosomal weiblicher Typ XX. Ist das väterliche Geschlechtschromosom ein Y-Chromosom, entsteht ein chromosomal männlicher Typ XY. In sehr seltenen Fällen hat jemand nur ein X-Chromosom oder mehr als zwei Geschlechtschromosomen, zum Beispiel XXY. Die Geschlechtsentwicklung folgt dabei einer einfachen Regel. Mindestens ein X-Chromosom ist notwendig für die fetale Entwicklung überhaupt. Ist mindestens ein Y-Chromosom vorhanden, wird sie in die männliche Richtung gelenkt. Abschnitt 7.1.2 Hormonelles Geschlecht. Die Aktivität des SRY-Gens führt im Alter von etwa 7 Wochen nach der Zeugung zur Differenzierung der Geschlechtsdrüsenanlage in Hodenvorformen, die mit der Produktion der männlichen Geschlechtshormone, Androgene, insbesondere Testosteron, beginnen. Ansonsten entwickeln sich aus den frühen Geschlechtsdrüsen Eierstöcke. Nach etwa 12 Wochen Schwangerschaft sind die Eierstöcke des weiblichen Fetus so weit entwickelt, dass sie primär die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron zu produzieren beginnen. Normalerweise produzieren weibliche Feten weitaus mehr Östrogen und Progesteron und weitaus weniger Androgene als männliche Feten. Dieser quantitative Unterschied in der Hormonproduktion definiert das hormonelle Geschlecht eines Menschen. Das pränatale hormonelle Geschlecht beeinflusst die Entwicklung des späteren psychologischen Geschlechts. Das wird zum Beispiel in Untersuchungen zu Wehenhämmern deutlich, die eine frühzeitige Geburt verhindern sollen und dies unter anderem durch eine Verschiebung des Hormonspiegels der Mutter durch künstlich hergestelltes Progesteron auf der Basis weiblicher oder männlicher Geschlechtshormone bewirken. Erst nach jahrelanger Anwendung wurde festgestellt, dass weibliche Feten, die Progesteron auf der Basis männlicher Geschlechtshormone ausgesetzt waren, als Kinder in ihrem Spielverhalten vermännlicht waren. Größeres Interesse an männlichem Spielzeug, männlichen Spielpartnern und mehr physische Aggression. Und später vermehrt homosexuell oder bisexuell wurden. Eine Rate von über 20%. Während männliche Feten später im räumlichen Vorstellungsvermögen schlechter abschnitten als unbehandelte männliche Feten. Kognitive Verweiblichung, da normalerweise Männer im räumlichen Vorstellungsvermögen besser abschneiden als Frauen. Einfache Prinzipien wie je mehr Testosteron im Mutterleib, desto mehr Mann später, gelten aber nicht. Beispielsweise sagt der Hormonspiegel männlicher Geschlechtshormone in der Nabelschnur bei der Geburt bei Mädchen schlechteres räumliches Vorstellungsvermögen im Alter von 6 Jahren vorher. Dies widerspricht nicht nur dem normalen Geschlechtsunterschied für räumliches Vorstellungsvermögen, sondern auch den Befunden zu den Wehenhämmern. Das liegt wohl vor allem daran, dass das hormonelle Geschlecht seine Wirkung auf Verhalten über komplexe Regulationssysteme des autonomen und zentralen Nervensystems ausübt, wobei es zu Gegenregulationsphänomenen kommen kann, wenn eine Hormonkonzentration zu stark in die eine oder andere Richtung vom Normalbereich abweicht. Die Abweichung löst Gegenmaßnahmen aus, die zu einer genau entgegengesetzten Abweichung führen können, Überkompensation. Dadurch können Effekte auftreten, die normalen hormonellen Wirkungen widersprechen. Exkurs. Entsprechend mit Vorsicht zu genießen sind deshalb Untersuchungen zu anatomischen Merkmalen, die durch frühe Hormonwirkungen beeinflusst zu sein scheinen, wie zum Beispiel das Fingerlängenverhältnis 2D zu 4D. Hierbei wird die Länge des Zeigefingers, vom Daumen aus gesehen zweiter Finger, englisch Digit, 2D, mit der des Ringfingers, 4D, verglichen. Da bei Männern der Ringfinger meist länger ist als der Zeigefinger, während dies bei Frauen nicht der Fall ist, und das 2D zu 4D-Verhältnis ab dem 5. Lebensjahr konstant ist, wurde die Hypothese formuliert, dass das 2D zu 4D Verhältnis bei Erwachsenen Auskunft über das hormonelle Geschlecht in den ersten Lebensjahren gibt. Männer und Frauen mit einem relativ langen Ringfinger, niedriger 2D zu 4D Quotient, sollten eher unter Testosteroneinwirkung gestanden haben und entsprechend häufiger typisch männliche Merkmale zeigen. Die Befundlage hierzu ist aber so widersprüchlich, dass die Hypothese nicht als bestätigt gelten kann. Exkurs Ende. Abschnitt 7.1.3 Neuronales Geschlecht. Im Verlauf der individuellen Entwicklung können hormonelle Unterschiede die Gehirnentwicklung beeinflussen. Es entsteht das neuronale Geschlecht. Diese Wirkungen sind mit der Geburt keineswegs abgeschlossen. Während Pubertät, Schwangerschaft und Menopause kommt es zum Beispiel zu erheblichen geschlechtsspezifischen hormonellen Veränderungen, die im Prinzip neuronale Wirkungen haben und dadurch auch neue psychologische Geschlechtsunterschiede erzeugen können. Besonders umstritten ist der pränatale hormonelle Einfluss auf die geschlechtstypische Entwicklung des Gehirns. Im Tierexperiment lässt sich nachweisen, dass Testosterongaben im frühen Alter neuronale Strukturen bei Weiblichen vermännlichen können, zum Beispiel den Querschnitt des Balkens vermindern, der die beiden Großhirnhälften verbindet. Während sich solche Experimente natürlich bei Menschen verbieten, ist auch dort zumindest eine geschlechtsspezifische Differenzierung bestimmter Gehirnstrukturen bekannt, zum Beispiel im Hypothalamus. Die Kausalinterpretation ist aber schwierig, wie so oft bei neurowissenschaftlichen Korrelaten psychologischer Merkmale. Unterscheidet sich das psychologische Geschlecht wegen der neuronalen Differenzierung oder ist die neuronale Differenzierung eine Konsequenz geschlechtstypischen Verhaltens oder der geschlechtstypischen Umwelt? Abschnitt 7.1.4 Psychologisches Geschlecht. Spätestens nach der Geburt wird das psychologische Geschlecht wesentlich von Geschlechtsstereotypen der jeweiligen Kultur beeinflusst, die zunächst über die soziale Umwelt, später auch über die Kinder selbst wirken. Dadurch können vorhandene Geschlechtsunterschiede verstärkt, vermindert oder überhaupt erst erzeugt werden. Und da es Rückwirkungen des geschlechtstypischen Verhaltens auf das hormonelle und neuronale Geschlecht geben kann, muss damit gerechnet werden, dass das Geschlechtsstereotyp über das psychologische Geschlecht auf das biologische Geschlecht Einfluss nehmen kann. Biologisches Geschlecht, psychologisches Geschlecht und Geschlechtsstereotyp stehen also in Wechselwirkung miteinander. Geschlechtsstereotype und die Geschlechtsrollen der Kultur beginnen Kinder im zweiten Lebensjahr zu erwerben. Im dritten Lebensjahr ist das Verständnis hierfür schon recht detailliert ausgeprägt und wird während der Vorschulzeit noch differenzierter. Dabei wird ein rigides Geschlechtsstereotyp, zum Beispiel Bügeln tun nur Frauen, mehr und mehr ersetzt durch ein flexibles Geschlechtsstereotyp. Bügeln tun meistens Frauen, aber als meine Mutter im Krankenhaus war, hat auch mein Vater mal gebügelt. Geschlechtstypische Einstellungen, zum Beispiel die Bevorzugung bestimmter Aktivitäten in Abhängigkeit vom eigenen Geschlecht, entwickeln sich weitgehend unabhängig vom Erwerb von Geschlechtsstereotypen. Deshalb lassen sie sich nicht durch die Übernahme solcher Stereotypen erklären und Versuche, geschlechtstypische Einstellungen und geschlechtstypisches Verhalten durch Einflussnahme auf Geschlechtsstereotype zu verändern, sind meistens erfolglos. Ein Beispiel: Immunität geschlechtstypischen Verhaltens gegenüber Einflussnahmen. In den 1970er Jahren gab es in der Kinderladenbewegung Versuche, Kindergartenkinder geschlechtsneutral zu erziehen, indem geschlechtsuntypische Einstellungen und Verhaltensmuster gezielt gefördert wurden. Zum Beispiel wurden Jungen zum spielerischen Kochen angehalten, Mädchen zum Spiel mit Rennwagen. Diese Bemühungen scheiterten durchweg. Die Jungen benutzten Kochlöffel als Revolver und die Mädchen wiegten Rennwagen träumerisch in den Armen, als seien es rosaweiche Babys. In antiautoritären Kinderläden, in denen man versuchte, sich möglichst jeder Einflussnahme zu enthalten, dominierten die Jungen die Mädchen stärker als in traditionellen, weil die Erzieher dagegen nicht einschritten. Beispiel Ende. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Geschlechtsunterschiede primär genetisch bestimmt sind und im Verlauf der individuellen Entwicklung durch hormonelle Einflüsse und den Einfluss von Geschlechtsstereotypen der Kultur sekundär überformt werden. Dabei entwickeln sich geschlechtstypische Einstellungen und Verhaltensmuster weitgehend unabhängig vom Erwerb der Geschlechtsstereotype der Kultur. Abschnitt 7.2 Größe der Unterschiede. Da sich die Verteilungen bei psychologischen Merkmalen fast immer überlappen, siehe Abbildung 7.1, ist es sinnvoll, die Größe des Geschlechtsunterschieds durch einen statistischen Kennwert zu erfassen, der unabhängig von der Skala ist, auf der die Merkmale gemessen werden. Denn so lassen sich Geschlechtsunterschiede in beliebigen Merkmalen in ihrem Ausmaß direkt miteinander vergleichen. Hierfür ist die Effektgröße D geeignet, Cohen's D. Definition: Effektgröße D. Die Effektgröße D beschreibt die Größe des Unterschieds zwischen zwei Gruppen von Personen in demselben Merkmal. Sind M1, M2 die beiden Gruppen Mittelwerte und ist SD die Standardabweichung des Merkmals bei allen Personen, so ist D gleich, Klammer auf, M1 minus M2, Klammer zu, durch SD. Die Effektgröße drückt die Mittelwertsdifferenz demnach als Anteil an der Standardabweichung aus. Definition Ende. Ein Beispiel. Berechnung von D. Haben in einem IQ-Test 100 Männer und 100 Frauen die Mittelwerte 103 bzw. 98, wobei die Standardabweichung für die 200 Personen 15 beträgt, so beträgt die Größe des Geschlechtsunterschieds D gleich Klammer auf 103 minus 98 Klammer zu durch 15 gleich 0,33. Die Mittelwerte der Männer und Frauen unterscheiden sich also um eine Drittel Standardabweichung. Beispiel Ende. Die Effektgröße erlaubt es unter anderem, die Ergebnisse vieler Studien zum gleichen Geschlechtsunterschied an unterschiedlichen Stichproben von Männern und Frauen zusammenzufassen, indem die Effektgrößen für jede Studie einzeln berechnet und dann gemittelt werden. Dieses Verfahren wird als Meta-Analyse bezeichnet. Definition: Meta-Analyse. In Meta-Analysen werden viele Studien zusammengefasst, die sich auf ein ähnliches Merkmal beziehen, indem für jede Studie die Effektgröße D bezüglich des betrachteten Merkmals bestimmt wird und die Effektgrößen dann gemittelt werden. Entweder erfolgt eine einfache Mittelung oder ein gewichtetes Mittel, in das die Ergebnisse von Studien mit größerer Stichprobe stärker eingehen als die Ergebnisse von Studien mit kleinerer Stichprobe. Definition Ende. Ein Beispiel. Meta-Analyse von Geschlechtsunterschieden. Eaton und Ernst 1986 analysierten 127 Studien mit insgesamt über 8600 Versuchspersonen zu Geschlechtsunterschieden in der motorischen Aktivität, gemessen durch subjektive Beurteilung, direkte Beobachtung oder sogenannte Aktometer, die Bewegungen direkt messen. Die motorische Aktivität lässt sich sogar in den letzten 2 Monaten vor der Geburt erfassen. Hierzu wird ein elastischer Gürtel um den Bauch der Schwangeren gelegt, dessen Spannung von den Bewegungen des Kindes beeinflusst wird, so dass Veränderungen der Gürtelspannung die kindliche motorische Aktivität erfassen. Geordnet nach dem Alter ergaben sich folgende Ergebnisse für den Geschlechtsunterschied D. Positive Effektgröße bedeutet höhere männliche Werte. Vor der Geburt 0,3. Erstes Lebensjahr 0,29. Alter 1 bis 6 Jahre 0,44, älter als 6 Jahre 0,64, insgesamt 0,49. Jungen waren demnach stets motorisch aktiver als Mädchen, wobei der Geschlechtsunterschied schon vor der Geburt bestand und dann zunahm. Beispiel Ende. Inzwischen gibt es zahllose Studien zu psychologischen Geschlechtsunterschieden in westlichen Kulturen, so dass es möglich ist, die Größe der Geschlechtsunterschiede in bestimmten Merkmalen durch Meta-Analysen zu schätzen. Tabelle 7.1 im gedruckten Buch gibt eine Übersicht über das Ausmaß kognitiver und sozialer Geschlechtsunterschiede. Betrachten wir die Ergebnisse von Tabelle 7.1 im Einzelnen. Männer sind etwas besser als Frauen in Tests der räumlichen Wahrnehmung, insbesondere in Tests zur mentalen Rotation. Fähigkeit, dreidimensionale Objekte in der Vorstellung im Raum zu drehen. Siehe Abbildung 7.2 im gedruckten Buch für eine typische Testaufgabe aus solchen Tests. Mentale Rotation ist nicht nur wichtig für Piloten, Architekten oder Designer, sondern auch für höhere Mathematik, da dort geometrische Veranschaulichungen abstrakter Probleme hilfreich für die Problemlösung sind. Entgegen dem gängigen Geschlechtsstereotyp ist das männliche Geschlecht bei mathematischen Aufgaben nicht generell überlegen, sondern nur bei höherer Mathematik im Erwachsenenalter. In der Kindheit, wo es eher um Rechnen geht, sind dagegen Mädchen leicht überlegen. Auch finden sich völlige mathematische Versager gehäuft bei männlichem Geschlecht. Besonders ausgeprägt ist die männliche Überlegenheit bei mathematischer Spitzenbegabung. So fanden sich zum Beispiel unter den 144 Gewinnern der mathematischen Olympiade in den USA zwischen 1972 und 1989 nur zwei Frauen. Dieses Ergebnismuster wird hauptsächlich auf folgende Ursachen zurückgeführt: Geschlechtsunterschiede in der Visualisierung abstrakter Probleme, mangelnde Förderung und Ermunterung durch Lehrer und Eltern sowie abnehmendes Selbstvertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten bei Mädchen. Danach profitiert das männliche Geschlecht mit zunehmender Aufgabenschwierigkeit von seiner Fähigkeit zur Visualisierung abstrakter Probleme. Parallel dazu entwickeln Mädchen aufgrund des Geschlechtsstereotyps, Frauen seien mathematisch unbegabt, ein zunehmend negativeres Selbstwertgefühl im mathematischen Bereich. Eine Möglichkeit, die Entwicklung eines negativen mathematischen Selbstwertgefühls bei Mädchen zu verhindern, wird in der Einführung eines geschlechtergetrennten Unterrichts gesehen, da so eine Benachteiligung durch Stereotype von Lehrern und direkte Vergleiche mit Jungen unterbunden werden. Unterstützt wurde diese Auffassung durch Befunde, wonach nordamerikanische Women's College-Absolventinnen haben, die eine leichte Überlegenheit in mathematischen Leistungstests zeigen und sich überdurchschnittlich häufig in naturwissenschaftlich-technischen Berufen finden. Dies konnte auch für die meist katholischen Lyzeen in Deutschland bestätigt werden, zumindest was das höhere Interesse anging. Allerdings zeigten spätere Studien, dass sich die Unterschiede in der Leistung vollständig auf die Tatsache zurückführen ließen, dass es sich in Nordamerika überwiegend um sehr teure Privatschulen handelte, deren Absolventinnen schon vor Eintritt überdurchschnittliche Mathematikleistung und einen überdurchschnittlichen IQ aufwiesen, da sie überwiegend aus reichen, gebildeten Elternhäusern kamen. Nach Kontrolle dieses Selektionseffekts verblieb lediglich ein förderlicher Effekt auf das Interesse. Immerhin ließe sich durch geschlechtergetrennten Mathematikunterricht der Frauenanteil an mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen und Berufen etwas steigern. Die Ergebnisse zur Aggressivität, siehe Tabelle 7.1, bestätigen zunächst das Geschlechtsstereotyp, dass Männer aggressiver als Frauen sind, insbesondere bei physischer Aggression. Allerdings muss dieses Ergebnis in zweierlei Hinsicht relativiert werden. Erstens ignorieren die allermeisten Studien zur Aggression die nicht so gut sichtbare Beziehungsaggression. Hierunter wird eine bei Mädchen relativ verbreitete indirekte Form der Aggression verstanden, die darin besteht, die persönlichen Beziehungen anderer zu schädigen, indem gezielt Gerüchte über sie ausgebreitet werden oder Dritten mit Aufkündigung der Freundschaft gedroht wird, wenn sie nicht ihre Beziehung zu ihnen beenden. In mehreren Studien wurde übereinstimmend gefunden, dass Mädchen mehr Beziehungsaggression zeigten als Jungen. Werden sowohl offene Aggression als auch Beziehungsaggression berücksichtigt, gibt es unter hochaggressiven Kindern nahezu gleich viele Mädchen wie Jungen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Rate hochaggressiver Mädchen in der Vergangenheit klar unterschätzt wurde, weil nur offene, verbale oder physische Aggression berücksichtigt wurde. Der Geschlechtsunterschied in Beziehungsaggression ist nur im Kindes- und Jugendalter gut nachgewiesen, was einerseits an einem Mangel an einschlägigen Studien im Erwachsenenalter und andererseits an der Tatsache liegen dürfte, dass Beziehungsaggression unter Erwachsenen schlechter beobachtbar ist. Zweitens zeigt Aggressivität in partnerschaftlichen Auseinandersetzungen einen paradoxen Effekt. Frauen greifen ihren Partner nicht weniger physisch an als Männer. D gleich minus 0,05, siehe Tabelle 7.1. Auch wenn Männer ihren Partnerinnen öfter Verletzungen zufügen als umgekehrt. D gleich 0,15. Dass dies dem alltagspsychologischen Vorurteil widerspricht, dass Gewalt in der Partnerschaft eher vom Mann ausgeht, dürfte wohl an zwei Faktoren liegen. Der Übergeneralisierung der verbreiteten männlichen Tendenz zu physischer Gewalt in anderen Situationen und daran, dass Männer außerhalb anonymer Befragungen Gewalterfahrungen in der Partnerschaft eher für sich behalten, weil sie dem traditionellen Stereotyp des starken Geschlechts widersprechen. Was Sexualität angeht, bestätigt Tabelle 7.1 das Geschlechtsstereotyp, dass Frauen das treuere, mehr auf emotionale Bindung eingestellte Geschlecht sind und weniger masturbieren. Dass Männer später ihre erste sexuelle Erfahrung haben als Frauen, liegt auch an ihrer später einsetzenden Pubertät. Dass Männer über mehr Geschlechtspartner berichten als Frauen, ist zunächst überraschend. Gehören nicht immer Mann und Frau zu einem Geschlechtsakt, so dass kein Geschlechtsunterschied auftreten dürfte? Auf den zweiten Blick bieten sich jedoch mehrere mögliche Erklärungen an. Überschätzung der Partnerzahl durch die Männer oder Unterschätzung durch die Frauen. Größere Verbreitung von Homosexualität bei Männern. Homosexuelle haben mehr Sexualpartner als Heterosexuelle. Und Unterrepräsentation weiblicher Prostituierter in den Studien. Diese Ergebnisse dürfen nicht unbesehen als allgemeingültige Aussagen über die Natur des Menschen verstanden werden. Die analysierten Studien beziehen sich nur auf angloamerikanische Erhebungen in den Jahren 1963 bis 1990. Und wenn das Erhebungsjahr mit der Größe der gefundenen Geschlechtsunterschiede korreliert wird, ergibt sich über diese historische Periode hinweg eine deutlich negative Korrelation. Das heißt, die Geschlechtsunterschiede nahmen ab. Ob dieser historische Trend Veränderungen des tatsächlichen Sexualverhaltens widerspiegelt oder lediglich Veränderungen im Geschlechtsstereotyp, bleibt dabei unklar, denn es handelt sich nur um Auskünfte in Fragebögen. Tabelle 7.1 bestätigt auch das Geschlechtsstereotyp, dass Männer bei der Partnerwahl mehr Wert auf physische Attraktivität legen und Frauen mehr Wert auf den sozialen Status, Bildung, Einkommen. Das gilt sowohl für Fragebogenuntersuchungen als auch für Analysen von Partnerschaftsanzeigen, in der die Selbstdarstellung und die erwünschten Merkmale untersucht werden. Frauen legen auch mehr Wert auf die Ambitioniertheit des Mannes, Leistungsorientierung, Karriereorientierung als Voraussetzung für einen künftig zu erwartenden hohen sozialen Status. Abschnitt 7.3 Erklärung der Unterschiede. Drei Erklärungsansätze für die Entwicklung von psychologischen Geschlechtsunterschieden lassen sich unterscheiden, die sich nicht widersprechen, sondern eher unterschiedliche Aspekte der Entwicklung beleuchten. Entwicklung durch Lernen, durch die typische Arbeitseinteilung der Geschlechter und durch evolvierte psychologische Mechanismen im Sinne der Evolutionspsychologie. Abschnitt 7.3.1 Lerntheoretische Ansätze. Diskutiert werden Lernen durch Bekräftigung und durch Nachahmung. Erklärungen durch die Bekräftigungstheorie für Geschlechtsunterschiede nehmen an, dass geschlechtstypisches Verhalten belohnt und geschlechtsuntypisches Verhalten ignoriert oder bestraft wird. Genauer betrachtet lässt sich diese Annahme in drei Hypothesen zerlegen, die alle drei zutreffen müssen, wenn Geschlechtsunterschiede tatsächlich durch Bekräftigungslernen erworben werden. Drei Hypothesen der Bekräftigungstheorie für Geschlechtsunterschiede. Interaktionspartner erwarten von Jungen und Mädchen unterschiedliches Verhalten. Differenzielle Erwartungen. Interaktionspartner bekräftigen Jungen und Mädchen unterschiedlich entsprechend diesen Erwartungen. Differenzielle Bekräftigung. Die differenzielle Bekräftigung beeinflusst tatsächlich das Verhalten der Kinder im Sinne der differenziellen Erwartungen. Differenzielle Bekräftigungseffekte. Wegen der in allen Kulturen bestehenden Geschlechtsstereotype ist es offensichtlich, dass Eltern und Lehrer, aber auch ältere Gleichaltrige differenzielle Erwartungen an das Verhalten von Mädchen und Jungen hegen, auch wenn die Erwartungen in Einzelfällen vom Geschlechtsstereotyp abweichen. Dass Eltern ihre Kinder differenziell bekräftigen, wird durch Meta-Analysen bestätigt. Sie zeigen einen mittelgroßen Effekt von D gleich 0,43, wobei in allen Studien die Effektgröße positiv war, das heißt eine differenzielle Bekräftigung im Sinne des Geschlechtsstereotyps anzeigte. Väter bekräftigen geschlechtstypische Verhaltensweisen etwas mehr, D gleich 0,49, als Mütter, D gleich 0,34. Besonders geschlechtstypisches Verhalten ihrer Söhne und der Effekt nimmt mit dem Alter der bekräftigten Kinder ab. Die Methode, Beobachtung oder Beurteilung hatten keinen bedeutsamen Effekt auf die Ergebnisse. Allerdings muss vor dem Missverständnis gewarnt werden, dass diese korrelativen Daten einen kausalen Einfluss des Bekräftigungsverhaltens auf das geschlechtstypische Verhalten belegen würden. Unbestreitbar ist nur, dass Eltern sich Jungen und Mädchen gegenüber unterschiedlich verhalten, und zwar in einer Weise, die dem Geschlechtsstereotyp entspricht. Dieser Zusammenhang zwischen Geschlecht und elterlichem Verhalten könnte aber ausschließlich auf Aktivitätspräferenzen der Kinder beruhen, die durch diese Präferenzen das Erziehungsverhalten der Eltern steuern. Wenn zum Beispiel Väter ihre Söhne mehr zum Fußballspielen auffordern als ihre Töchter und mehr Begeisterung beim Spiel zeigen, so könnte das allein daran liegen, dass Söhne früher mehr Spaß am Spiel zeigten als die Töchter, falls letztere sich überhaupt darauf einließen. Für einen strengen Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwischen elterlicher Bekräftigung und geschlechtstypischem Verhalten ihrer Kinder müssten Längsschnittuntersuchungen durchgeführt werden, die nachweisen, dass die Zunahme geschlechtstypischen Verhaltens bei Kindern mit dem Ausmaß erfahrener differenzieller Bekräftigung durch ihre Eltern korreliert. Solche Studien scheint es aber nicht zu geben. Während die differenzielle Bekräftigung geschlechtstypischen kindlichen Verhaltens besonders durch die Eltern gut belegt ist, ist es also derzeit unklar, wie stark die differenzielle Bekräftigung durch die Kinder selbst verursacht ist. Ob Geschlechtsunterschiede im Verhalten durch differenzielle Bekräftigung entstehen oder verstärkt werden, muss deshalb offen bleiben. Der zweite lerntheoretische Ansatz beruht auf der Annahme, Kinder würden geschlechtsspezifisches Verhalten durch Nachahmung erlernen. Dies kann im Prinzip auf zwei verschiedene Weise geschehen: durch differenzielle Beobachtungsgelegenheiten und durch selektive Nachahmung. Die Nachahmungstheorie für Geschlechtsunterschiede gilt, wenn mindestens eine dieser beiden Hypothesen zutrifft. Zwei Hypothesen der Nachahmungstheorie für Geschlechtsunterschiede. Kinder haben mehr Gelegenheit zur Beobachtung gleichgeschlechtlicher Modelle als zur Beobachtung gegengeschlechtlicher Modelle. Differenzielle Beobachtungsgelegenheiten. Wenn gleich- und gegengeschlechtliche Modelle beobachtet werden, werden eher gleichgeschlechtliche nachgeahmt. Selektive Nachahmung. Zumindest in heutigen westlichen Kulturen haben Kinder von früh an ausreichend Gelegenheit, das Verhalten von Kindern und Erwachsenen beiderlei Geschlechts zu beobachten. Im öffentlichen Leben, in der Schule, in Massenmedien und in der Familie. Auch bei Vaterabwesenheit. Oft kommen ja auch männliche Verwandte und Bekannte der Mutter zu Besuch. In Kulturen mit anderen Sozialstrukturen, zum Beispiel bei strikter Geschlechtertrennung im öffentlichen und familiären Leben, bei geschlechtshomogenen Schulklassen oder bei vielen von Massenmedien, mag es dagegen mehr differenzielle Beobachtungsgelegenheiten geben. Dass Kinder bevorzugt Modelle des eigenen Geschlechts nachahmen, lässt sich nur mit Einschränkung bestätigen. Erstens lässt sich eine solche selektive Nachahmung erst ab dem Schulalter feststellen, wenn geschlechtstypische Einstellungen und geschlechtstypisches Verhalten bereits stark ausgebildet sind. Zu deren Erklärung kann selektive Nachahmung also nichts beitragen. Zweitens dominiert die Tendenz, typisches Verhalten einer gleichgeschlechtlichen Person nachzuahmen. Werden beide Tendenzen in Konkurrenz gebracht, ist die Nachahmungstendenz stärker für Verhalten des eigenen Geschlechts, auch wenn es von einem Modell des anderen Geschlechts gezeigt wird, als für Verhalten des anderen Geschlechts, das von einem Modell des eigenen Geschlechts gezeigt wird. Jungen imitieren also zum Beispiel eher kriegerisches Verhalten eines Mädchens als fürsorgliches Verhalten eines Jungen. Diese Asymmetrie legt die Interpretation nahe, dass die bei älteren Kindern gefundene selektive Nachahmungstendenz durch Verhaltenspräferenzen der Kinder gesteuert wird, die ohnehin schon vorhanden sind. Insgesamt ist es damit um lerntheoretische Erklärungen von Geschlechtsunterschieden nicht allzu gut bestellt. Unbestreitbar ist, dass die spezielle kulturelle Form von Geschlechtsunterschieden durch Lernen erworben wird. In welchen Situationen und in welcher Weise, zum Beispiel aggressives Verhalten, gezeigt werden darf. Dass überhaupt Geschlechtsunterschiede in bestimmten Typen von Einstellungen und Verhalten existieren, lässt sich jedoch lerntheoretisch nicht zwingend erklären. Es könnte gut sein, dass im Verlauf der geschlechtstypischen Entwicklung die Kinder selber differenzielle Bekräftigungen bei anderen hervorrufen und spontan zur Nachahmung geschlechtstypischen Verhaltens neigen. Die spezifische kulturelle Form des geschlechtstypischen Verhaltens wird also erlernt, aber die meisten Geschlechtsunterschiede können durch Lernen allein nicht erklärt werden. Abschnitt 7.3.2 Kulturpsychologische Ansätze. Lerntheoretische Ansätze können nicht erklären, warum psychologische Geschlechtsunterschiede überhaupt bestehen. Wo aber kommen Geschlechtsunterschiede und Geschlechtsstereotypen ursprünglich her? Kulturpsychologische Ansätze versuchen, dies durch Merkmale der Kulturen zu erklären. Kulturelle Gemeinsamkeiten in geschlechtstypischen psychologischen Merkmalen werden hierbei auf in allen Kulturen vorhandene körperliche Geschlechtsunterschiede zurückgeführt, wie zum Beispiel die größere Kraft und Schnelligkeit von Männern und die Einschränkung der Leistungsfähigkeit von Frauen während Schwangerschaft und Stillperiode. Diese Unterschiede führen zu kulturell universellen Formen der Arbeitsteilung, zum Beispiel, dass Frauen sich mehr als Männer an der Nahrungszubereitung und an der Kindererziehung beteiligen, die wiederum in Form von Geschlechtsstereotypen übertrieben, generalisiert und fixiert würden, nach dem Motto, Frauen können besser Kinder erziehen, weil sie mehr mit ihnen zusammen sind. Deshalb sollten sie dies auch tun. Kinder würden dann entsprechend diesen Geschlechtsstereotypen durch andere Mitglieder der Kultur, speziell die Mütter, in Geschlechtsrollen hineinsozialisiert. Kulturelle Unterschiede in geschlechtstypischen psychologischen Merkmalen werden auf interkulturell variierende ökologische Bedingungen zurückgeführt, deren Folgen für die Arbeitsteilung die universellen Geschlechtsunterschiede überlagern. Damit werden interkulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch einen gemeinsamen Ansatz zu erklären versucht. Siehe Abbildung 7.3 im gedruckten Buch. Eine Studie. Kulturpsychologische Studie zu Geschlechtsunterschieden. Schlegel und Barry 1986 analysierten den Zusammenhang zwischen dem Beitrag von Frauen zur Ernährung des Haushalts und geschlechtsrelevanten Merkmalen in 186 nicht-industriellen Kulturen. Der Beitrag der Frauen zur Ernährung betrug durchschnittlich 36% und variierte zwischen 0% und 75%. Am geringsten war der Beitrag in Kulturen, die hauptsächlich von der Jagd lebten, am höchsten in Kulturen, die sich hauptsächlich vom Sammeln und von Pflanzen und Früchten ernährten. Kulturen mit überdurchschnittlichem Beitrag von Frauen zur Ernährung waren unter anderem gekennzeichnet durch ein längeres Geschlechtsverkehr-Tabu nach der Geburt, führt zu einer geringeren Belastung der Frauen durch Schwangerschaft und Stillen, besondere Bekräftigung von jungen Mädchen für Fleiß, geringere Sanktionierung vorehelichen Geschlechtsverkehrs bei Frauen, eine geringere Vergewaltigungsrate und eine positivere kulturelle Bewertung des weiblichen Geschlechts. Studie Ende. Diese Befunde ergeben ein stimmiges Bild, das sich mit der Erklärung von Geschlechtsstereotypen und ihrer kulturellen Bewertung durch Arbeitsteilung gut deckt. Allerdings waren die entsprechenden Befunde nur wegen der sehr großen Zahl einbezogener Kulturen überzufällig. Zum Beispiel betrug die Korrelation zwischen dem Beitrag von Frauen zur Ernährung und der positiven Bewertung von Frauen nur Punkt 18. Außerdem sind Erklärungen von Geschlechtsunterschieden durch Arbeitsteilung nur für bestimmte Geschlechtsunterschiede möglich. Abschnitt 7.3.3 Evolutionspsychologische Ansätze. Kulturpsychologische Ansätze beschränken die Rolle genetischer Faktoren für Geschlechtsunterschiede auf körperliche Merkmale, aus denen dann psychologische Geschlechtsunterschiede abgeleitet werden. Eine Alternative stellen evolutionspsychologische Erklärungsansätze dar, die von genetisch prädisponierten geschlechtstypischen Präferenzen und Verhaltensweisen ausgehen, die im Verlauf der Evolution des Menschen entstanden sind. Siehe Kapitel 2.6. Lassen sich bestimmte psychologische Geschlechtsunterschiede als Resultat von Selektionskräften unserer evolutionären Vergangenheit verstehen, die auf Frauen und Männer unterschiedlich gewirkt haben? Evolutionspsychologische Erklärungen für Geschlechtsunterschiede beginnen meist mit der Feststellung einer grundlegenden Asymmetrie zwischen den beiden Geschlechtern. Ein Mann kann theoretisch wesentlich mehr Kinder zeugen, als eine Frau gebären kann. Hieraus lassen sich zahlreiche Annahmen darüber ableiten, wie sich Männer und Frauen verhalten sollten, um ihre inklusive Fitness, die Zahl der genetisch Verwandter, insbesondere eigener Kinder und deren Kinder, unter den vermuteten ökologischen Bedingungen der evolutionären Vergangenheit zu maximieren. Die natürliche Selektion habe dann dafür gesorgt, dass sich langfristig tatsächlich das optimale Verhalten in Form genetisch fixierter geschlechtstypischer Verhaltenspräferenzen herausgebildet hat. Ein Beispiel: Evolutionspsychologische Vorhersagen von Geschlechtsunterschieden.
Ein Mann kann im Prinzip wesentlich mehr Kinder zeugen, als eine Frau gebären kann. Also könnten Männer auf Quantität setzen, viele Kinder mit vielen Frauen zeugen, ohne sich viel um das einzelne Kind zu kümmern. Oder auf Qualität, wenige Kinder zeugen und sich intensiv um sie kümmern, um deren Nachkommenzahl zu maximieren. Frauen könnten dagegen nur auf Qualität setzen. Hieraus folgt unter anderem: erstens, Männer sollten weniger wählerisch bei der Wahl einer Geschlechtspartnerin sein und schneller bereit sein, mit ihr ins Bett zu gehen, als Frauen bei einem Geschlechtspartner. Zweitens, Männer sollten bei Geschlechtspartnerinnen mehr Wert auf Jugend und gutes Aussehen als Indikator von Fruchtbarkeit und Gesundheit legen. Frauen sollten höher gewichten, ob der Partner Ressourcen für die Kinder bietet, zum Beispiel guter Jäger, Fischer, viel Land, hoher sozialer Status. Drittens, Polygynie. Ein Mann hat mehrere Frauen, sollte verbreiteter sein als Polyandrie. Eine Frau hat mehrere Ehemänner. Viertens, Männer sollten sich weniger als Frauen an der Kindererziehung beteiligen. Fünftens, Frauen sollten eifersüchtiger reagieren, wenn der Partner eine enge, emotionale, nicht sexuelle Beziehung zu anderen Frauen eingeht, als Männer im umgekehrten Fall, weil dies die Bereitstellung von Ressourcen für die Kinder durch den Partner bedroht. Beispiel Ende. Die fünf obigen Vorhersagen wurden empirisch weitgehend bestätigt. Eine geringere emotionale Bindung an Geschlechtspartner bei Männern und die evolutionspsychologisch erwarteten unterschiedlichen Partnerpräferenzen, siehe Tabelle 7.1, lassen sich auch im interkulturellen Vergleich gut belegen. Eine Studie der Familienformen in 849 Kulturen fand, dass 83% Polygynie erlaubten, ein Mann hat mehrere Frauen, aber nur 0,05% Polyandrie, eine Frau hat mehrere Ehemänner. Und in diesen vier Kulturen war gleichzeitig Polygynie erlaubt. Männer beteiligen sich in allen Kulturen typischerweise weniger als Frauen an der Kindererziehung während der ersten beiden Lebensjahre des Kindes. Und Frauen reagieren zwar ebenso eifersüchtig wie Männer auf sexuelle Seitensprünge des Partners, aber stärker auf emotionales Fremdgehen, das ihre Ressourcen bedroht. Der Erfolg der männlichen quantitativen Strategie ist allerdings doppelt begrenzt. Erstens durch Rivalität der Männer untereinander. Einen Harem zu halten können sich ja niemals alle Männer einer Kultur erlauben. Und zweitens durch eine Minimalinvestition in die eigenen Kinder, um deren Fortpflanzungsfähigkeit zu sichern. Deshalb ist der relative Selektionsvorteil der quantitativen Strategie für Männer nicht so groß, wie er auf den ersten Blick scheint. Und deshalb ist er wesentlich von den ökologischen Bedingungen abhängig. In reichen Umwelten, in denen Frauen Kinder praktisch ohne väterliche Beteiligung aufziehen können, zahlt sich die quantitative Strategie mehr aus als bei knappen Umweltressourcen, bei denen eine väterliche Beteiligung notwendig für das Überleben der Kinder ist. Komplexere evolutionspsychologische Erklärungen beziehen deshalb oft den ökologischen Kontext der Kultur ein und können dadurch auch Aussagen über erwartete Kulturunterschiede in der Größe von Geschlechtsunterschieden machen. Im Gegensatz zu kulturpsychologischen Erklärungen beziehen sie sich allerdings nicht auf eine unterschiedliche Arbeitsteilung mit entsprechenden Geschlechtsstereotypen, sondern nehmen an, dass es genetisch fixierte, konditionale Entwicklungsstrategien gibt, die die Ausprägung von Geschlechtsunterschieden in Abhängigkeit vom ökologischen Kontext der Kultur steuern. Vergleich hierzu auch die in Kapitel 2.6 geschilderte unterschiedlich schnelle sexuelle Reifung von Mädchen in Abhängigkeit von der Vaterabwesenheit. Da diese Strategien durch natürliche Selektion entstanden sind, muss angenommen werden, dass die unterschiedlichen ökologischen Bedingungen in unserer evolutionären Vergangenheit räumlich koexistieren. Zum Beispiel anderes Nahrungsangebot im Dschungel, in der Steppe, in der Wüste, am Meer, in den Bergen. Oder sich zeitlich miteinander abwechselten, zum Beispiel Schwankungen im Nahrungsangebot aufgrund von Klimaschwankungen. Abschließend ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die kulturellen, universellen Geschlechtsunterschiede keine moralischen Schlussfolgerungen zulassen. Kulturelle Universalien im Verhalten allein rechtfertigen nichts. Aus Sein folgt nicht Sollen. Deshalb kann aus der Existenz universeller Geschlechtsunterschiede nicht abgeleitet werden, dass diese erstrebenswert oder nicht erstrebenswert seien.